Wir sind bei unserem Buch Max Lucado, so heißt ein Autor, ein amerikanischer Autor, weil du es ihm wert bist. Und darin sind wir jetzt bei unserem nächsten Kapitel. Kein Problem, wenn ihr es nicht gelesen habt oder das Buch gar nicht kennt, das spielt überhaupt keine Rolle. Deswegen führe ich ja ein wenig das Kapitel ein. Das heißt, ich werde zu dir in deiner Sprache sprechen. Und das ist schon wieder ziemlich spannend und hat mich auf einen Hinweis gebracht, einen Hinweis Gottes, den man tatsächlich schnell übersieht. Und deswegen freue ich mich auf die Predigt, auch wenn die Passionszeit eben voll Leid und voll Tod und voll Blut geprägt ist, so ist es doch wichtig, genau hinzuschauen, was Gott uns allen damit sagen möchte. Und damit wir etwas davon verstehen und die Hinweise Gottes erkennen, wünsche ich uns allen Gottes Segen, seinen Heiligen Geist, seine Gnade und Barmherzigkeit, damit unser Herz, unsere Ohren, unser Verstand offen sind. Amen. Max Lucado, der Autor dieses Buches, erzählt eine Geschichte, wie er seine Frau heiratet. Die heißt Denalin. Und vor der Hochzeit gibt er zu, als angehender Ehemann, dass er darum weiß, dass im gemeinsamen Eheleben es auch darum geht, die ganzen Signale und die Hinweise, die die Ehefrau ihm gibt, ausgesprochen oder unausgesprochen, versteht, den Wink mit dem Zaunpfahl erkennt und als treuer und guter Ehemann dementsprechend handelt. So dachte er zumindest. Er hielt sich für einen guten Ehemann, bis er dann eines Tages feststellen musste, er ist es gar nicht. Er kam nämlich auf die Idee, einige Monate nach der Hochzeit einen bekannten Professor einzuladen von der Universität an einem Samstagabend. Und seine Frau war ganz entsetzt von den Socken und überrascht, denn sie sagte, oh, da müssen wir noch die Wohnung aufräumen. Das war der erste Hinweis für Max Lucado, doch bitte den Staubsauger zu nehmen, das Kärblech, um mit anzupacken. Aber es passierte nichts. Er saß auf dem Sofa. Der nächste Hinweis seiner Frau war, dass sie direkt vor ihm auf dem Sofa niederkniete und anfing, den Boden zu wischen und zu putzen. Stolz, wie er selber sagte, erkannte er den Hinweis, stand auf, ging ins unaufgeräumte Schlafzimmer. Und wer jetzt denkt, er fing an, alles ordentlich zu machen, irrt. Er dachte sich, ich tue meiner Frau einen Gefallen und stelle endlich die Collage von unserer Hochzeit fertig. Fing an, den Schuhkarton zu nehmen mit den Fotos, kippte sie auf das unaufgeräumte Bett und fing an, ein Foto nach dem anderen in den Rahmen zu stecken. Mit dem Denken, er wäre ein guter Ehemann und hätte verstanden, was seine Frau von ihm will. Er sagt selber im Nachhinein, er hat keine Ahnung, warum er so blöd war und das gemacht hat. Also sagt er selber, wie kann ich nur in so einem Augenblick Fotos sortieren, während meine Frau auf Knien den Boden putzt? Der nächste Hinweis war, dass seine Frau einfach sagte, mit einem schärferen Ton schon, was machst du denn da? Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Und er antwortete stolz natürlich, ich mache nur eine Collage mit Fotos. Er war fröhlich und zufrieden. Die Frau sagte eine halbe Stunde gar nichts. Und er dachte wirklich, so schreibt er, dass sie im Stillen betete zu Gott und ihm dankte für den guten Ehemann. Das schreibt er selber. Und er sagt selber, wie blöd war ich in dieser Situation. Erst durch die letzten Worte seiner Ehefrau in diesem Tag ging ihm ein Licht auf und ließ Max Lucado ahnen, dass er weder die offensichtlichen noch die versteckten Hinweise und Zeichen seiner Ehefrau verstanden hatte. Nachdem Denalin, seine Frau, die ganze Wohnung alleine sauber gemacht hatte, sagte sie, ich gehe ins Bett, ich bin sehr aufgebracht, morgen sage ich dir, warum. Soweit die Erzählung von Max Lucado, der eigentlich dachte, er sehe die versteckten Hinweise und Zeichen. Und alle, die hier sitzen und verheiratet sind, vor allen Dingen die Ehemänner, guckt bitte genauer hin und macht nicht den gleichen Mist wie Max Lucado. Und dann nehme ich mich selbst mit rein. Meine Frau ist gerade zum Glück rausgegangen zum Kindergottesdienst. Also ich würde die wahrscheinlich auch noch einen draufkriegen. Aber Max Lucado hält uns mit dieser Geschichte vor Augen, dass wir manches im Leben nicht kapieren, nicht raffen, nicht verstehen, obwohl es offensichtlich ist. Aber wir sehen es einfach nicht und begreifen nicht, was uns Menschen sagen wollen. Aber jetzt sitzen wir hier in der Kirche im Gottesdienst und uns muss klar werden, wir verstehen auch nicht und entdecken und sehen auch nicht, was Gott uns in unserem Leben oft sagen möchte. Und wir ignorieren es, verstehen es nicht, interpretieren es falsch und reagieren nicht so, wie Gott das gerne hätte. Die gute Nachricht ist, Gott ist ja der Allmächtige und Allwissende und Gott weiß um unsere Begriffsstutzigkeit. Er weiß das von dir, von mir, dass wir manchmal ein Brett vom Kopf haben. Er weiß, dass wir manchmal seine Zeichen, vielleicht sogar ziemlich oft seine Zeichen und Hinweise einfach nicht erkennen. Vielleicht hat er uns deshalb so viele gegeben, dass wir endlich kapieren, oh, da ist ja ein Zeichen und vielleicht erkennen wir dann das andere. Der Regenbogen, wir haben es eben in der alttestamentlichen Lesung auch gehört, der Regenbogen ist zum Beispiel so ein Zeichen Gottes, ein ziemlich direktes, mit dem er uns sagen möchte, dass er die Welt nicht noch einmal, trotz der bunten Vielfalt von Sünden, mit einer Sintflut säubern wird. Das ist Gottes Zeichen. Und viele Menschen verstehen das Zeichen, diesen Regenbogen, heute gar nicht mehr, missbrauchen und entfremden ihn für ihre eigenen Zwecke. Aber Gott möchte einfach sagen, Leute, ich werde das nicht nochmal machen. Trotz der bunten Vielfalt von Sünden und Fehlern, die in der Welt sind, werde ich diese Welt nicht nochmal säubern und überfluten. Ein Zeichen Gottes, ein Versprechen Gottes durch den Regenbogen, sagt die Bibel. Das Abendmahl, die Taufe, alles Zeichen und Handlungen, durch die Gott wirkt und uns Halt und Kraft geben möchte. Verstehen wir wirklich alle Hinweise Gottes? Das waren ja nur drei. So viele versteckte Dinge, kleine Sachen, die in unserem Leben passieren, so viele Geschenke, die wir in unserem Leben haben und einfach als selbstverständlich nehmen und Gott nicht dafür danken. Heute geht es um einen weiteren Hinweis. Gar nicht so versteckt, sondern ziemlich eindeutig und doch übersehen viele Menschen ihn. Und ich habe bei der Suche im Internet keine einzige Predigt zu diesem Hinweis gefunden. Vielleicht haben Sie, vielleicht hast du ja schon einmal über diesen Hinweis Gottes nachgedacht. Das gerade eben, wo ich sagte, manchmal haben wir ein Brett vorm Kopf, habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber das passt wunderbar. Das ist mir gar nicht eingefallen, aber genau darum geht's. Um dieses Brett, das wir manchmal nicht sehen wollen. Ich habe es mitgebracht. Es hängt am Kreuz und wird unter anderem beschrieben in Johannes 19. Ich lese es vor. Pilatus, von dem wir eben ja im Glaubensbekenntnis gehört haben, gelitten unter Pontius Pilatus. Dieser Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, in lateinischer und in griechischer Schrift. Und sagte, ich bin der Judenkönig. Jesus ist der Judenkönig. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er nur gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. So viel zu dem Bibeltext. Warum wird ein Schild mit einer Aufschrift, ein Zeichen, ein Hinweis über dem Kopf von Jesus angebracht? Und ich finde das ganz schön, dass man hier sieht, das war kein kleines Schild, wie man sich eh mal das vorstellt, da stand dann INRI drauf oder so, sondern das war schon, das muss ein Schild in der Größe gewesen sein. Das hing ja da oben am Kreuz und man musste es ja lesen können. Das war ein Riesenschild, was da hing. Warum hat er das gemacht? Warum störte der Wortlaut auf dem Schild die Juden? Und warum weigerte sich Pilatus, die Formulierung zu ändern? Warum wurde der Text in drei Sprachen geschrieben? Und warum wird diese Aufschrift in allen vier Evangelien erwähnt? Nicht alles wird in allen vier erwähnt, aber dieses Zeichen, dieser Hinweis, dieses Schild schon. Habt ihr schon mal über diese Fragen nachgedacht? Oder noch niemals? Wisst ihr vielleicht von diesem Schild? Habt ihr euch vielleicht gefragt, was heißt INRI überhaupt? Habt ihr euch schon mal Zeit genommen, über diesen Hinweis Gottes nachzudenken und zu schauen, was darin versteckt ist? Könnte es sein, dass dieses Stück Holz am Kreuz ein Hinweis von Gott für uns ist, für seine Liebe und für seine Hingabe? Dass es uns allen bis heute von dem Leid und dem Schmerz erzählen will, den Gottes Sohn Jesus am Kreuz für uns alle auf sich nahm? Eine Sache, die darin versteckt ist, ist die folgende. Es gibt niemanden, es gibt keinen Menschen, den Gott nicht gebrauchen will. Das ist ein versteckter Hinweis in diesem Schild am Kreuz. Könnte es sein, dass der Erste, den Gott mit diesem Schild erreicht hat, der eine Schwerverbrecher am Kreuz neben Jesus war? Woher sollte er wissen, wer in der Mitte gemeinsam mit ihm gekreuzigt worden ist? Hat man sich vorher darüber ausgetauscht? Hey, du wirst auch heute gekreuzigt? Ja, ich auch. Wie bist du denn? Wie heißt du denn? Ja, ich bin Jesus. Nein. Jesus kam ohne Kräfte an, war erschöpft, war am Bluten, konnte nicht mehr. Und die Römer werden da nicht irgendwie groß vorgelesen haben, wer das ist, sondern werden einfach ihren Job getan haben. Woher sollten die Verbrecher, die anderen beiden links und rechts neben Jesus, wissen, dass es Jesus von Nazareth ist? Und woher sollten sie wissen, dass er ein König war? Klar hatten alle von Jesus gehört. Das kann sich jeder vorstellen, der sich mal überlegt, was Wunder und die Taten Jesu angerichtet haben. Ohne Internet, ohne Fernsehen, ohne Radio. Das ging rum wie ein Lauffeuer. Jeder wusste Bescheid. Jeder hatte schon irgendwas gehört von diesem Jesus. Nur, dass es der ist, der jetzt neben mir am Kreuz hängt. Das wusste der Verbrecher nur deswegen. Da hängt Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Wer das nicht glaubt, der muss mal einen genauen Blick auf die Worte legen, die der Mensch am Kreuz da sagt, dieser eine Verbrecher. Der sagt nicht, ey, rette mich, Alter, oder vergib mir meine Schuld, sondern er hat ein Anliegen, das er wohlformuliert und voller Würde am Kreuz, müsst ihr euch mal vorstellen, voller Würde, wohlformuliert einem König vorlegt. Und es ist ihm bewusst, kommen euch diese komischen Worte nicht einfach hochgestochen vor, die er jetzt spricht? Er sagt in Lukas 23, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Welcher sterbende, schwer nach Luft schnappende Mensch formuliert in der Not so einen Spruch? Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ein König hängt neben mir. Und ein König hat ein Königreich, wenn du in dein Reich kommst. Und der Verbrecher hat wohl schon so viel von Jesus gehört, dass ihm klar war, dass Jesus sein Reich ganz anders ist als das Reich von Menschen, von Königen und Kaisern. Jesu Reich ist stärker als der Tod und beginnt genau in dem Augenblick. Der Zweite sieht das Schild auch, der andere Verbrecher. Er sieht das Hinweisschild, versteht den Hinweis Gottes aber nicht oder er versteht ihn und nutzt ihn nicht für sich. Obwohl es ihn zuerst auf den richtigen Gedanken bringt. Der andere sagt, bist du nicht der Christus? Und das ist der richtige Gedanke. Genau dahin will uns das Schild führen. Jesus ist der Christus. Das heißt, der Gesalbte, der von Gott auserwählte, der Auserkorene. Etwas super, mega Besonderes. Er versteht es. Wieso? Wegen diesem Stück Holz versteht er es. Bist du nicht der Christus? Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Doch dann nutzt er diesen Hinweis, den er erkannt hat, nicht für sich. Wird abfällig, verachtend und spottet über Jesus. Hilft dir selbst und uns. Das ist das, was der zweite Verbrecher mit diesem Hinweis anfängt. Er setzt sein Leben damit in den Sand, obwohl er so kurz davor war, zu verstehen, was Jesus da überhaupt machen wollte. Was da geschah am Kreuz. Er hat seine letzte Chance, die er hatte, nicht genutzt. Der andere nutzt sie. Kennt ihr die Antwort von Jesus? Habt ihr schon mal gehört vielleicht? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das will doch jeder von uns. Aber der eine sieht den Hinweis in letzter Minute und der andere sieht ihn, aber nutzt ihn nicht. Seht den Hinweis bitte in diesem Schild und macht es nicht dem einen, sondern dem anderen nach. Und jetzt könnt ihr überlegen, welcher das ist für euch. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da spricht jemand mit einem König. Das ist es, dieser Hinweis stand direkt vor den Augen der beiden Verbrecher, vor dem ganzen schaulustigen Volk. Das sagt die Bibel ja schon. Ganz viele Juden gingen vorbei und lasen den Text. Wer hat ihn aufgehangen, könnte man überlegen, wenn man nicht weiß, dass das von Pilatus kommt. Oh, das muss jemand sein, der Jesus ganz toll fand. Das muss ein Jünger Jesu gewesen sein, ein Freund, ein Schüler, der Jesus super toll fand. Der hat das Schild heimlich angebracht, ist hochgeklettert, drangenagelt. Oder es waren vielleicht die Frauen, seine Mutter war ja dabei. Und andere Frauen, die Jesus gerettet hat, die hätten doch so ein schönes Schild, so einen Hinweis anbringen können am Kreuz. Und wer denkt, dass es Pontius Pilatus war? Dieser bösartige, machtgierige, römische Verwalter. Den Gott ausgerechnet nutzt, um diesen Hinweis am Kreuz zu platzieren. Keiner, der an Gott glaubt, keiner, der an Jesus glaubt, sondern er verachtet. Jemand, der mit Waffengewalt dreindrischt. Heute könnte es Putin sein, den Gott nutzt, um so ein Schild anzubringen. Und deswegen können wir, glaube ich, sagen, diesen Hinweis verstehen, Gott nutzt alle Menschen, um uns etwas zu sagen. Das können böse sein. Es können gute sein, aber natürlich hatte Pilatus nicht vor, für Gott, für Jesus Werbung zu machen. Das ist, glaube ich, eben klar. Der wollte das doch überhaupt gar nicht. Der hatte eigentlich was Böses im Sinn. Der wollte eigentlich sagen, seht, was ich aus diesem jüdischen König gemacht habe. Elend und allein verreckte er am Kreuz unter großen Schmerzen. Seht, was wir Römer für eine Macht haben. Wir haben hier das Sagen und nicht euer König. Dieser König am Kreuz ist machtlos, ein Sklave, ein gekreuzigter Verbrecher. Und was seid ihr dann erst, ihr unterwürfigen kleinen Juden? Euer König hängt am Kreuz, folgt unseren Befehlen oder euch wird es genauso ergehen. Pilatus wollte mit der Holztafel am Kreuz eigentlich das Volk der Juden demütigen, verspotten und warnen. Wie eurem König, so wird es euch ergehen, wenn ihr noch weiter Aufstände anzettelt. Doch Gott nutzt das Böse von Pilatus und dreht es um 180 Grad und macht es zu seiner Sache und nutzt dieses Schild am Kreuz mit der bösen Absicht dahinter, um bis heute zu sagen, wer da am Kreuz hing. Bis heute. Pilatus wird sich totärgern. Warum habe ich das nur gemacht? Ich mache hier Werbung für jemanden, den ich eigentlich demütigen wollte. Und jetzt wissen auch Leute hier heute, 2022, in Langenhagen um 10 Uhr im Gottesdienst, wer das ist am Kreuz. Was habe ich da nur für Mist gemacht? Er wollte das nicht. Also ich glaube, jeder versteht diesen Hinweis Gottes. Gott will alle gebrauchen. Und nur weil jemand bösartig ist, heißt das nicht, dass er Hinweise von Gott für dich vielleicht parat hat. Deswegen lohnt es sich, genau hinzugucken. Gott gebraucht nicht nur die Guten, um dir was zu sagen. Gott gebraucht nicht nur die Menschen, die sowieso an ihn glauben, um dir Hinweise zu geben im Leben, wo es rechts oder links oder geradeaus geht. Gott gebraucht auch die, die du nicht leiden magst, die du verachtest, die du am liebsten selber um die Ecke bringen würdest. Und damit verpasst du Hinweise, die Gott dir für dein Leben geben möchte. Das ist die eine Sache. Aber es gibt noch mehr zu verstecken. Es gibt noch mehr versteckte Hinweise in dieser Aufschrift. Vielleicht findest du noch mehr. Ich habe heute nur zwei mitgebracht. Einen wisst ihr schon. Der zweite ist, dass Gott mit dieser Aufschrift alle Menschen nicht nur nutzen möchte, sondern auch erreichen möchte. Das ist die Frage, wieso drei Sprachen? Wieso drei Sprachen? Und das Schild nimmt schon mal den Hinweis vorweg, den Jesus direkt auf den Punkt bringt in Matthäus 28, wo steht, darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Darum geht hin und lehret alle Völker, und zwar in ihrer Sprache. Was war denn Latein? Latein war die Sprache der Machthaber, der Politiker, der Soldaten. Was war denn mit Griechisch? Das war die Sprache der Kultur, der Kunst in der damaligen Welt, der Bildung. Auch die Menschen sollten es hören und lesen. Und Hebräisch war die Sprache der einfachen Menschen. Aller Menschen in Israel, von dem Kleinen, der an der Ecke lahm saß und blind saß, der konnte es verstehen, was da stand. Und auch die Hohenpriester, die Politiker von den Hebräern, von den Juden, konnten es lesen. Alle, die da waren, wussten, da hängt Jesus von Nazareth. Und sie wussten, er war der König der Juden. Jeder soll es hören, jeder soll es verstehen. Und deswegen schon mal die Vorwegnahme, lehret alle Völker. Es gibt andere Religionen, die sagen, unser heiliges Buch darf in keiner anderen Sprache übersetzt werden. Beim Christentum genau umgekehrt. Übersetzt die Bibel in jede Sprache in dieser Welt. Sprecht die Leute an mit ihren Worten. Sprecht ihnen ins Herz. Ich habe in Hermannsburg studiert, in Lüneburger Heide, um ins Ausland zu gehen. War ja 5 Jahre in Äthiopien. Und uns wurde von vornherein in jedem Semester eingebläut, lern die Sprache, nur so erreichst du die Menschen vor Ort. Und wisst ihr, was das für eine Quälerei ist, eine fremde Sprache zu erlernen? Und dann in Äthiopien im Hinterland zu sein und die Leute versuchen zu verstehen und dass sie mich verstehen, das ist eine Quälerei. Aber wenn man kämpft und dann mit denen auf Oromo redet, dann kriegen die ein Lächeln ins Gesicht. Dann hören die zu, was du zu sagen hast über Jesus, über Gott. Und dann hatten wir Kollegen von einer Missionseinrichtung, die haben die Bibel in verschiedenen Sprachen übersetzt. Knapp 90 sind es in Äthiopien. Und nicht alle wissen auf ihrer Sprache, wie die Bibel lautet. Und wir sind dran. Papua-Neuguinea oder Australien hat über 800 verschiedene Sprachen. Verschiedene Sprachen, nicht Dialekte. Und Menschen übersetzen in jede Sprache die Bibel, Gottes Wort, damit sie genau das verstehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir eben wissen, was hier steht. Aber wir könnten eben auch hier dran vorbeigehen und einfach sagen, oh, Jesus von Nazareth, der König der Juden, was interessiert mich, der König der Juden? Und ich könnte weitergehen und vorbeigehen, weil eigentlich interessiert mich das doch gar nicht, ob Jesus der König der Juden war. Schön und gut, aber das ist eben das Geheimnis vom Kreuz, dass Gott nicht nur sagen möchte, Jesus möchte nur der König der Juden sein, sondern Jesus möchte auch noch Folgendes sagen. Und zwar auf deiner Sprache.
Wenn du am Kreuz vorbeigehst,
soll da nicht stehen für dich Jesus Christus von Nazareth, der König der Juden, sondern du sollst erkennen auf diesem Schild, dass da steht Jesus von Nazareth, mein König. Weil dann wird es persönlich. Dann weiß ich, dass dieser Jesus, der da hängt, für mich da hängt. Und es ist mein König. Genau wie Jesus zum König wurde von dem Verbrecher, der gesagt hat, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Genau so soll Jesus zu deinem König werden. Und das darf da ruhig in Deutsch stehen. Das heißt, wenn du jetzt ein Kreuz siehst in der Passion, dann sieh dieses Schild. Nicht in Griechisch, nicht in Latein und nicht in Hebräisch, sondern sieh diesen Einsatz. Jesus möchte mein König sein. Und wenn du dann sagen kannst zum Kreuz, da hängt Jesus von Nazareth, mein König, dann wird dir das Gleiche geschenkt werden, was dem Verbrecher am Kreuz geschenkt würde. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen.